Bitcoin kommt nach einer turbulenten Makrowoche zur Ruhe und während der Markt weiter darüber streitet, ob der Bärenmarkt bereits vorbei ist, könnte sich im Hintergrund ein ganz anderes Szenario anbahnen, was, wenn ausgerechnet Ethereum zum Outperformer der langen Seitwärtsphase wird und den Kryptomarkt aus der Lethargie zieht. Nach der enttäuschenden Performance der vergangenen Monate wäre das wohl eine der größten Überraschungen dieses Zyklus. Und wir fragen uns heute, ob es dafür bereits erste Anzeichen für diesen Stimmungswechsel gibt oder ob die Ethereum Rally vorerst nur Wunschdenken der Maxis bleibt. Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zum Invest-Podcast. Ich bin Johannes und an meiner Seite unser Marktexperte Stefan Lübeck und auch unser Technikexperte, der unsere Tonprobleme jetzt gerade wieder zum Laufen gemacht hat. Das ist halt die Kunst beziehungsweise das Schöne an Live, Stefan. Wenn was schief läuft, dann kriegen alle das mit. Aber erstmal, moin Stefan, wie geht's dir?
Ja, hallo Johannes, hallo ihr Lieben, hallo, dass ihr uns gerade darauf hingewiesen habt, dass da tatsächlich, er kommt über meine Streaming-Software hier verbunden und da war gerade ein Fehler, deswegen musste ich das gerade einmal neu starten. Zum Glück geht es über den gleichen Link nochmal, da war ich mir nämlich gar nicht so sicher. In diesem Fall nochmal Entschuldigung an alle, jetzt starten wir voll durch. Zumindest auf deine Frage zurückzukommen, ist das die Grundlage für den Anstieg bei Bitcoin. Es ist zumindest mal ein weiterer bullischer Mosaikstein, so würde ich das mal nennen. Denn wichtig ist anzumerken, Bitcoin hat sich trotz womöglich oder vielleicht auch gerade wegen der Abverkäufe im KI-Sektor und den damit einhergehenden Abflüssen verhältnismäßig gut gehalten. Ne? Der Nasdaq 100 in der Vorwoche über 4% korrigiert und Bitcoin aus der Woche im Endeffekt mit einem leichten Plus rausgegangen. Das ist zumindest mal etwas, ein erstes Anzeichen und das ist ja auch ein bisschen das, was wir uns vielleicht auch wieder wünschen. Ich sag mal ein wenig Eigenleben.
Genau, jetzt gerade kam ja noch die News rein, dass es wohl angeblich wieder Friedensgespräche geben könnte zwischen Iran und Bitcoin. Zwischen Iran und den USA und Bitcoin stieg daraufhin um 1%. Das heißt, auch das dürfte, denke ich mal, wieder ein bisschen dazu beitragen, dass sich die Kurslage vielleicht entspannt. Wir wollen aber heute tatsächlich ein bisschen über Ethereum reden, weil es da durchaus ein paar spannende Entwicklungen gegeben hat. Euch noch vielleicht an dieser Stelle der kleine Hinweis, dass wir ja live sind und Stefan später auch noch eine Altcoin-Analyse machen wird. Das heißt, ihr habt wieder die Möglichkeit, euch im Chat die Coins zu wünschen, die Stefan dann später live chartet. Wir machen aber tatsächlich nur einen, weil das ja Teil des Invest-Formats ist. Schon mal was von Blockpit gehört? Die helfen bei deiner Steuererklärung, während du entspannt in Krypto investierst. Deine Transaktionen werden automatisch gesammelt und dein Steuerbericht erstellt nach den offiziellen Regeln, ohne Tabellenchaos. Und falls deine Situation etwas komplexer ist, nutzt du einfach den Expert-Service. Sichere dir jetzt 15% Rabatt mit BTC Echo und registriere dich in weniger als 60 Sekunden. Ich würde sagen, damit kommen wir einmal gleich zu dem Hauptthema über. Es geht, wie schon gesagt, um Ethereum. Warum sollte ausgerechnet ETH der Outperformer werden? Die These ist relativ leicht. Der Kryptomarkt wird ja zunehmend institutionell geprägt und die meisten Bemühungen der Institutionen im Hinblick auf Public Blockchains, die finden first and foremost auf Ethereum statt. Ethereum ist ja Marktführer auch bei Real-World Assets und Tokenisierung. Wir sehen es ja einmal kurz in dem Chart, den Stefan einblendet, also vor BNB-Chain, vor Solana. Hat ein bisschen eingebüßt, aber immer noch 44% Marktanteil. Also das meiste findet wirklich auf Ethereum statt. Folglich wäre es also logisch, wenn Kryptos erster durchweg institutioneller Bullenmarkt, den wir alle erwarten und auf den wir hoffen, von Ethereum angeführt wird. Aber ganz so einfach ist es ja nicht. Ethereum hat nämlich reichlich Baustellen, für die die Chain ja auch immer wieder in der Kritik steht und die natürlich auch, wie wir wissen, Druck auf den Kurs ausüben. Und lass uns doch einmal kurz rekapitulieren, Stefan, welche das sind. Also wir haben zum einen unklaren Value Capture, eine inkohärente Skalierungsstrategie und ein Governance-Problem. Welche von den dreien steht dem Projekt deiner Meinung nach am meisten im Weg?
Also auch wenn du das später dann nochmal dezidierter ausführst, für mich sind es Punkt 1 und 2 eigentlich. Sie hängen ja ein Stück weit auch miteinander zusammen. Seitdem nämlich Ethereum, und für die, die ein bisschen länger schon dabei sind, wissen das, irgendwann seine Layer-2-Strategie ausgerollt hat, auch insbesondere um zum Beispiel die Geschwindigkeit zu erhöhen, weil Ethereum ist super gut, aber schon ein Eckchen älter und auf Geschwindigkeit hat man damals wohl nicht so wirklich gesetzt. Dementsprechend Ethereum nicht gerade das Schnellste, wenn viel los ist auf der Chain, dann hakt es. Und insofern der Ansatz des Netzwerkentlastens und damit das Ökosystem via Layer-2-Sidechains im Grunde genommen ja, neue Technologie anzudocken und zu verpassen, insbesondere durch Rollups etc., führte halt im Endeffekt dazu, dass Layer-2-Netzwerke wie Base, Arbitrum, ihr kennt sie, im Endeffekt zwar einen großen Teil der Transaktionen abwickeln, soweit so gut. Dadurch sinken die Gebühren auf Ethereum selbst. Erfreut einen, wer damals vor, also im letzten Bullrun oder im Run davor dabei war, teilweise zu Peak-Zeiten konnte man für eine Überweisung auf einmal ein paar hundert Dollar ausgeben, wenn Ethereum verstopft war. Insofern ja, Vorteil. Problem ist, da wird jetzt mittlerweile viel über Arbitrum zum Beispiel abgewickelt. Jedoch profitiert man zum Beispiel als Arbitrum-Holder 0,0 davon. Also Arbitrum ist für mich der absolute Chart des Todes. Und insofern, man denkt im Grunde genommen, was passiert? Da wird doch alles darüber abgewickelt. Ja, die Transaktionsgebühren sind unglaublich gering auf Arbitrum. Positiv für die Leute, die es sozusagen nutzen. Als Investor ist halt immer so eine Sache. Und man muss sich also fragen, ob ein wachsendes Ethereum-Ökosystem automatisch dann auch zu einem höheren Ethereum-Kurs führt. Und das Verhältnis zwischen Netzwerknutzung und Wertzuwachs des nativen Tokens ist zumindest aktuell nur bedingt gegeben. Immerhin sollte man Ethereum langfristig durch zum Beispiel EIP 1559, es werden ja immer sozusagen wieder Verbesserungen angeführt, Staking und die generell auch ursprünglich mal geplante deflationäre Tokenökonomie perspektivisch von einer höheren Netzwerknutzung profitieren. Aktuell sehen wir das nicht. Wir wissen aber auch, es ist auch nicht so viel los im Verhältnis zu den Peakzeiten in den letzten Runs. Apropos allerdings Staking. Wer staked, kann tatsächlich sozusagen indirekt daran verdienen mit Ethereum, wenn er sie hält. Hier ist die Zahl der Ethereums, die sozusagen auf Entry warten, zwar zuletzt rückläufig, das blaue hier. Unstaken, das sieht man aber hier unten, das rote tut mehr oder weniger auch niemand. Und ja, das zeigt zumindest mal, der aktive Circulating Supply wird relativ niedrig gehalten. Dadurch, dass mehr Leute rein wollen, kaum Leute raus wollen, dann sind die fest gestaked, werden nicht benutzt. Insofern verringert sich dann erstmal die Menge an der umlaufenden Coins positiv. Um das aber langfristig im Grunde genommen als Investment auch für Institutionelle interessant zu machen, und das war ja auch ein Stück weit die Idee damals von Ethereum, müssten im Endeffekt, und das ist tatsächlich der größte Konkurrent sozusagen zum Ethereum-Staking, sind im Endeffekt die Yields auf Staatsanleihen weltweit. Und die hohen US-Leitzinsen müssten dafür dann im Endeffekt mal runter. Vielleicht hat den Anfang letzte Woche die unter den Erwartungen liegenden Verbraucherpreise in den USA gemacht, weil sollten die nachhaltig weiter zurückgehen, dann dürfte womöglich die Fed auch überlegen, die Leitzinsen zu senken. Das könnte sich dann wieder darauf auswirken, dass auch die Yields der Staatsanleihen runterkommen, und je niedriger die sind, und die waren ja lange Zeit sehr niedrig, je mehr überlegen sich natürlich Leute, wo kriege ich im Grunde genommen, wo habe ich einen Cashflow, wo kann ich Geld passiv verdienen, Rendite, dann würde es womöglich Ethereum und seinem Staking wieder zukommen. Insofern, dann wäre das vielleicht auch wieder ein USP, um es mal so zu sagen. Bezüglich dieser ganzen Layer 2s, und das ist so ein bisschen tatsächlich für Leute, die auch aktiver sich im Netzwerk bewegen, um es mal so zu sagen, finde ich die Usability von ETH, muss man sagen, insgesamt auch gerade von der Mainchain zu den Sidechains, unterirdisch oder grausam kann man auch sagen. Nutzer müssen nämlich häufig zwischen verschiedenen Chains hin und her wechseln, Bridges nutzen. Wenn man dann auf der jeweiligen Layer 2 dann auch kein Ethereum rumliegen hat, muss man wieder ein bisschen Ethereum rüberschicken, sonst hat man kein Gas, um die nächste Überweisung zu machen. Und dann im Endeffekt, ja, unterschiedlichste Wallet-Konfigurationen dann verwalten. Und auch wenn aktuell verhältnismäßig günstig, wird Liquidität im Endeffekt, wenn man so viel Geld auf so vielen unterschiedlichen Subchains liegen hat, dann werden im Endeffekt, wird die Liquidität fragmentiert. Und nicht selten ist es halt man nicht eben mit schnell hin und her schieben, ne? Sondern teils unglaublich mühsam, hatte ich gesagt, und nervig. Leute, die damals auf Hyperliquid drauf wollten, mussten das über Arbitrum bridgen. Das war dann auch wieder über drei Umwege. Ähnlich ist es gerade bei Robinhood zum Beispiel. Wenn man auf Robinhood da was handelt, muss man auch wieder über Arbitrum kommen, etc. Also klar gibt es Bridge-Anbieter. Auch erstmal positiv. Es gibt ja auch Multi-Bridge-Anbieter mittlerweile, um diese Lücke zu schließen. Und auch Wallet-Anbieter wie Rabbit zum Beispiel versuchen, da In-House-Lösungen sozusagen die User-Experience zu verbessern. Aber gerade dieses Überangebot auch an Bridges öffnet Hackern und Scammern dann im Endeffekt wieder Haus und Hof. Haben wir ja erst gestern gesehen, ich glaube, wir hatten heute Morgen dann auch eine News dazu, erwischte es mit Allbridge mal wieder einen Anbieter, wo dann im Endeffekt mal wieder ein paar Millionchen flöten gegangen sind, weil jemand dann die Sicherheitslücke ausgenutzt hat.
Ja, jetzt hast du schon sehr, sehr viele Sachen auf einmal angesprochen, um jetzt nochmal vielleicht meine Meinung dazu zu geben. Meine steile These ist ganz einfach, das Governance-Problem wiegt tatsächlich am schwersten, weil es eben auch die anderen beiden Probleme geschaffen bzw. verursacht hat, meiner Meinung nach. Gleichzeitig liegt genau aber hier auch der Bullcase für ETH, der sich in den letzten 2 Jahren und vor allem im ersten Halbjahr dieses Jahres viel verändert hat. Und darauf wollen wir jetzt natürlich auch eingehen. Also nochmal kurz, die Ethereum Foundation, die ist ja voll mit talentierten Researchern, die über die letzten Jahre aber ihre Ressourcen nicht wirklich voll ausspielen konnten oder halt eben durch eine fehlgeleitete Führung eingeschränkt waren. Und so entstand ja auch eben dieses fragmentierte Geflecht aus einer L1, an der kaum noch weiterentwickelt wurde, und vielen L2s, die eben nicht auf Ethereum oder auf ETH im Asset ausgerichtet waren, also so wie du es gerade auch gesagt hast. Ich glaube, dieser Prozess, der kehrt sich jetzt aber um, und der symbolische Wendepunkt ist tatsächlich der Rückzug der Ethereum Foundation. Wir hatten vor ein paar Wochen die News. Erst hatte die Ethereum Foundation ein neues, dedizierteres Mandat veröffentlicht, CROPS genannt, also der Fokus der Foundation liegt zukünftig nur noch auf den idealistischen Zielen, Zensurresistenz, Resilienz, Offenheit, Privatsphäre und Sicherheit. Und die Entwicklung darüber hinaus und die Förderung der ETH-Value-Mechanismen werden tatsächlich abgegeben. Ich glaube, eher auch inoffiziell abgegeben, aber man hat sich davon schon distanziert. Man hat nichts zu ETH, dem Asset, gesagt. Und ich glaube, das ist besonders wichtig, da die Ethereum Foundation hier eben aus idealistischen Gründen ja auch in der Vergangenheit eher gegengearbeitet hat. Also sie hatte fast schon antikapitalistische Motivation, würde ich sagen. Und jetzt so ein bisschen auch den Fehler einsieht, aber auch sagt, okay, das geben wir dann einfach in die Hände von anderen Organisationen. Jetzt gehen tatsächlich 20% der Belegschaft und das Budget wird um 40% gekürzt, was auch erstmal bearish klingt, mir aber zumindest signalisiert, dass Vitalik und Co. das Zepter aus der Hand geben, was langfristig meiner Meinung nach förderlich für ETH sein könnte. Ich erkläre gleich warum, aber siehst du das auch so, Stefan?
Tatsächlich ist diese Veränderung wohl zwingend nötig. Ich meine, alle kennen auch nur Vitalik, das Gesicht hinter Ethereum. Die Budgetkürzung scheint, was die langfristige Ausrichtung angeht, ebenfalls sinnig, denke ich. Jedoch habe ich zuletzt auch ein paar kritische Stimmen gelesen, dass nämlich durch die Änderungen auch eine Gefahr zumindest mal besteht, dass wir da eine Finanzierungslücke sehen könnten. Und sollte da die dauerhaft planbare Finanzierung ins Wanken kommen, könnten erfahrene Entwicklerteams eventuell verloren gehen, die über Jahre dann entscheidendes Wissen rund um das Ethereum-Protokoll aufgebaut haben. Und gerade was diese Gefahr angeht durch AI, also Fable und Co., Hackbarkeit und so, und plus mögliche zukünftige Risiken auch durch Quantencomputer, muss die langfristige Sicherheit und Stabilität des Ethereum Mainnets gesichert sein. Und das geht nur, wenn man gute Coder hat, gute Entwicklerteams hat, die sich halt konstant im Grunde genommen damit auseinandersetzen und dann Ethereum auch weiterentwickeln.
Genau, und das ist ja das Narrativ entstanden, dass Ethereum da mit vielen Abgängen oder die Ethereum Foundation mit vielen Abgängen zu tun hat. Die Frage ist natürlich auch, wo gehen die Leute hin? Also wenn sie von Ethereum weggehen, dann ist das natürlich ein Problem. Wir gucken jetzt aber mal auf die Projekte, die sich halt eben mit der Weiterentwicklung des Protokolls und der Förderung auch des Value Captures beschäftigen. Also angefangen hat das Ganze ja mit Etherealize, das erste Mal, dass irgendwie so eine separate Institution entstand, also eher so eine ETH-Marketing-Firma mit Wall Street-Fokus. Ich denke, das ist auch wichtig, um die Idee von ETH unter Institutionellen zu verbreiten, aber für ETH selbst war es weniger bedeutend. Seit kurzem gibt es aber jetzt ETH Labs, Ethereum Institutional und ETH Systems, 3 sehr spannende Kandidatenprojekte. Sie bestehen tatsächlich aus, zum Teil kann man sagen, der Ethereum-Elite der Foundation, die ja kürzlich abgewandert ist. Und für mich bremst das ganz klar das Narrativ, dass Ethereum die Star-Entwickler ausgehen. Vielmehr sind sie eben zu diesen neuen Organisationen gegangen, wo sie ihre Expertise dann besser eben zur Förderung von Ethereum halt auch einsetzen können. Also wir gucken mal, ETH Labs, der Fokus, Protocol Research, Faster Settlement, L1 Capacity. Also hier geht es um die L1, das Basisprotokoll, die Mainchain. Das ist der Arm der Ethereum Foundation, die oder der bereits, ich glaube Anfang letzten Jahres beziehungsweise spätestens zum Beginn diesen Jahres angefangen hat, den L1-Fokus wieder mehr zu betonen. Das heißt, dass man die Mainchain verbessern möchte. Dann haben wir Ethereum Institutional. Ich denke, der Name ist Programm, also der direkte Austausch mit Institutionen, die Ethereum nutzen wollen, für eben Aufklärung, Bildung, aber natürlich auch Umsetzung von den Bull Cases wie Tokenisierung, Stablecoins und anderen. Und dann finde ich besonders spannend ETH Systems, der ehemalige Ethereum Foundation Privacy Arm. Also das hatte sich ja auch aus 3 Leuten, glaube ich, zusammengesetzt, die wirklich viel Erfahrung auch mitgebracht haben in das Team. Und der Hook hier ist ziemlich einfach. Wir wissen ja, Institutionen, die können Ethereum erst wirklich in vollem Ausmaß nutzen oder Blockchain generell, wenn so Sachen wie Compliance-Standards geregelt sind, private Transaktionen möglich sind, weil sie sich natürlich auch nicht in die Karten gucken lassen wollen bei allen ihren wirtschaftlichen Aktivitäten. Und genau damit beschäftigt sich hier halt ETH Systems, also private Stablecoin-Transfers, private Anleihen und Settlement von Anleihen, aber halt auch Identifikationssysteme und KYC, also all diese Sachen, die für eine Institution wirklich wichtig sind. Und für viele ist halt gerade eben dieser Privacy-Use-Case in Kombination mit der ohnehin schon starken institutionellen Adoption Ethereums der Bull-Case schlechthin. Für mich tatsächlich auch. Ich finde, das ist sowas wie das Missing-Puzzlestück für Ethereum. Ist das für dich auch so, Stefan?
Also, wenn Ethereum zusätzlich regulatorisch konforme Privacy-Lösungen etabliert, könnte es weiterhin die bevorzugte Infrastruktur für gerade institutionelle On-Chain-Finanzmärkte sein. Wir wissen ja, Ethereum soll ja das Digital Oil sein, so ein bisschen. Insofern, Institutionen müssten dann nicht, und das ist, glaube ich, das Wichtige, nicht zwischen Transparenz und Datenschutz wählen, sondern hätten das kombiniert. Und das ist ein entscheidender Schritt für die breite Nutzung öffentlicher Blockchains im Finanzsektor. Denn Ethereum muss sich trotz seiner aktuellen, sagen wir es mal, hatten wir vorhin auch gerade gesehen in der Grafik, Vormachtstellung, zunehmend auch gegen Chains behaupten, die speziell für diesen Kontext im Endeffekt geschaffen wurden. Canton, kennt ihr CC, kam ja zum Beispiel vor nicht langer Zeit und ist eine Art In-House-Lösung der Wall Street sozusagen, die auf den Markt gekommen ist, die dann auch das Backing von US-Großbanken wie Goldman Sachs zum Beispiel genießt. Da sind auch ein paar ehemalige Goldman Sachs-Mitarbeiter, die Kiste im Grunde genommen hochgezogen haben. Denn du hast gesagt, Banken und Vermögensverwalter, wenn die Anleihen, Fonds oder Immobilien tokenisieren möchten, machen sie das nur, ohne dass jeder Marktteilnehmer, wir wissen, der Vorteil, ne, on-chain, jeder kann im Grunde genommen gucken, was los ist. Dann aber im Endeffekt wollen die das nur machen, wenn da nicht jeder zugucken kann, wie viel Volumen gehandelt wird, wie die Portfoliostruktur aussieht und wie viel im Endeffekt auch Gegenparteien erhalten, wenn sozusagen Sachen transferiert werden von A nach B. Und darüber hinaus logischerweise vertrauliche Orderbücher, die sind dann im Endeffekt essentiell. Und ohne Privacy könnten Marktteilnehmer, Handelsstrategien oder große Orders von institutionellen Investoren dann im Endeffekt leicht nachvollziehen. Und das will die Wall Street mit Sicherheit nicht. Ich sage nur, 50% alles Aktienhandels findet mittlerweile in Darkpools statt. Auch selbst dort will man nicht mehr, dass im Grunde genommen gesehen wird, wer was von welche Aktien wer gekauft hat im Hintergrund. Insofern passiert das in Darkpools genau von so einem Großbanken. Dann macht es nur Sinn, dass dann Ethereum auch so einen Privacy-Charakter braucht.
Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis für alle mit Krypto-Investments. Falls du deine Steuer für den 31. Juli bisher vor dir hergeschoben hast, probier doch einfach mal Blockpit aus. Die Plattform kümmert sich automatisch um deine Transaktionen und hilft dir, deine Kryptosteuern einfach und nachvollziehbar zu erledigen. Du behältst den Überblick, bist auf der sicheren Seite und für komplexe Fälle gibt es zusätzlich den Expert Service. Als BTC Echo-Hörer bekommst du jetzt zusätzlich 15% Rabatt auf deinen ersten Steuerbericht. Ja, und ich glaube, das hat man halt auch innerhalb der Ethereum Foundation beziehungsweise der Entwicklerlandschaft gemerkt und fängt halt zunehmend an, jetzt auch Ethereum auf eben solche Use Cases auszurichten. Also als kleines Fazit, das Forschungs- und Entwicklungsteam beziehungsweise die Forschungs- und Entwicklungslandschaft von Ethereum wandelt sich derzeit still und leise. Statt einer zentralen Foundation entsteht hier wirklich ein Netzwerk spezialisierter und vor allem gut finanzierter Organisationen. Das ist übrigens auch meine Antwort auf die Finanzierungslücke, die du eingangs angesprochen hast bei der Ethereum Foundation. Das Top-Talent, das könnte jetzt nunmehr in eben diesen spezialisierten, kleineren und vor allem extern finanzierten Teams sitzen und somit effektiver die Entwicklung von Ethereum beeinflussen, während die Ethereum Foundation ja bewusst schlanker sein möchte. Da geht es, glaube ich, wirklich nur darum, dass sie halt in diesem kleinen Team über die Jahre überleben können, aber nicht mehr so viel Geld eben in die Forschung und Entwicklung stecken. Das passiert dann an anderer Stelle. Es bleibt ja dann die Frage, wie sie Probleme 1 und 2 angehen wollen, die wir auch eingangs gezeigt haben. Zum Ersten, denke ich, sollten die L2s stärker an die L1 angebunden werden. Da gab es viele Entwicklungen in letzter Zeit, um eben das Ökosystem zu komplementieren, nicht zu fragmentieren, wie du auch eingangs gesagt hast. Also hier setzen Konzepte wie Native Rollups an, die ja anders als Standard L2s Ethereum nutzen für die Verifikation und sich selbst die Transaktion der L2 und somit fühlen sie sich halt auch eher in dieses Gesamtökosystem eingebunden, beziehungsweise stärker an die L1 von Ethereum. Also sie sind weniger einfach nur Erweiterung des Blockspace, sondern halt wirklich auch Teil des gesamten Ökosystems. Und wichtig dabei, das System wird interoperabler und fühlt sich halt auch mehr an wie eine Einheit, in der die geschaffene der geschaffene Wert stärker mit der Base Layer verflochten ist. Das heißt halt auch, der Geldstatus von Ethereum, diese Monetary Premium, von der man immer redet, dass das stärker zur Geltung kommt, was ja langfristig halt auch in der Theorie zumindest den Kurs stärken sollte. Die technischen Details, die klären wir gegebenenfalls in einem separaten Artikel. Bei der Frage nach dem Value Capture, da streitet sich die Community hingegen noch und das, denke ich, wird halt auch der Streitpunkt bleiben. Die Pessimisten sagen weiterhin, dass die Mainchain für ihre Dienste mehr verlangen muss, also mehr Geld, damit beispielsweise den Anstieg der Gebühren mehr zurück zu Ethereum fließt. Also hier ist ja ein sehr gutes Beispiel aktuell die Robinhood Chain. Der Anteil der Einnahmen, der an Ethereum geht, ist, wie wir hier sehen, lächerlich klein. Ne? Also Robinhood, da kriegt einmal Arbitrum natürlich noch einen Cut und davon kriegt dann Ethereum, was haben wir hier, 0,15% der Einnahmen. Davon lässt sich dieser Burn-Mechanismus, den du angesprochen hast, nicht wirklich antreiben. Die Optimisten, wie zum Beispiel Joe Lubin, die glauben, dass dies eine sinnvolle Designentscheidung ist, also dass du erstmal weniger Kosten auch ansetzt. Denn die Idee ist einfach, dass das Tausende von Unternehmen anlockt, wie Robinhood zum Beispiel, die eben denselben Weg gehen und dann sollen schließlich auch die Gebühren skalieren und ETH langfristig davon profitieren, zusätzlich zu den Netzwerkeffekten, die dabei entstehen. Zu welchem Lager würdest du dich zählen, Stefan? Optimist oder Pessimist?
Also das Vitalik vor einer Weile eingestanden hat, dass diese ganze Layer-2-Geschichte dann doch nicht so optimal war. Das hat er ja durchhören lassen, dass im Endeffekt, dass es Ethereum geschadet hat oder zumindest mal den Ethereum-Investoren geschadet hat, weil du hast ja immer dieses Wagnis-Ding, du kannst sagen, ich habe das beste Produkt gebaut, läuft alles, wenn die Leute aber im Endeffekt, die da drin investiert haben, nichts rausbekommen, dann verlierst du über Zeit natürlich womöglich Anleger, die dann sagen, ja toll, dann packe ich mein Geld lieber woanders hin, zumal, wie ich erklärt habe, dass die, selbst wenn du stakes, liegst du mittlerweile in der Rendite aktuell darunter, als wenn du einfach sagen würdest, okay, ich investiere in zweijährige Staatsanleihen der USA und krieg da im Endeffekt mehr raus. Das heißt, die Investoren hast du potenziell dann auch verloren. Insofern, Joe Lubin weiß, glaube ich, schon, worüber er redet. Die Frage ist, kriegt man das im Endeffekt über das schlicht Volumen, was dann irgendwann reinkommt, dahingehend hin, dass du langfristig sagen kannst, okay, diese Netzwerkeffekte sorgen dafür, dass Ethereum profitiert. Insofern, ich will positiv in dieser Seite sein, weil ich Ethereum an sich mag. Ich lese aber gerade hier unten auch Leute, passt auf, Ethereum wird kein neues All-Time machen, sehe ich gerade im Chat. Das weiß keiner von uns. Und ja, wir handeln jetzt gerade bei was? 1870 US-Dollar sind also was? 60% unter Altermai. Das wird man dann sehen. Aber ja, es müssen schon viele Steine zusammenfallen und ineinander greifen, dass es im Ende funktioniert, dass dann auch Ethereum wieder deflationär wird, dass es im Grunde genommen die Monetary Theory dann auch wieder funktioniert für Ethereum und dass wir dann im Endeffekt sagen können, okay, man kann perspektivisch über höhere Preise reden. Also insofern, da ist noch einiges an Arbeit, womöglich auch Überzeugungsarbeit seitens an der Wall Street, um ins Boot zu kommen, definitiv nötig.
Ja, definitiv. Es gibt ja halt auch noch Bewertungsfragen, die geklärt werden müssen. Die habe ich auch in einem separaten Video dazu angesprochen. Da geht es tatsächlich um All-Time-Highs. Hier geht es ja mehr so um die relative Outperformance zu Bitcoin, aber natürlich auch einfach eine kleine Rallye, sagen wir mal, jetzt innerhalb dieses Jahres noch. Lass uns einmal über die Katalysatoren sprechen, die dazu führen könnten. Also der naheliegendste ist ja das Glamster-Update, das bereits in diesem Quartal kommen könnte. Für viele ist das einer der größten Updates seit dem Ethereum-Merge. Es optimiert die Blockproduktion der L1 und passt diese eben besser auch auf den Insti-Use-Case an. Es könnte dann eben auch der Startschuss für stärkere Adoption und Nutzung der L1 sein. Also wieder hier der L1-Fokus, der den Bullcase für ETH validiert, möglicherweise zeitgleich zu den regulatorischen Meilensteinen. Stichwort, wir warten alle auf den Clarity Act. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und aber auch einer historischen Bottoming-Phase von Bitcoin. Denn traditionell sollte ja im Q3, Q4 Bitcoin im Boden finden, wenn wir uns wirklich an diese Jahreszyklik halten. Ich will einfach nur sagen, hier könnten sich mehrere Sachen überschneiden und möglicherweise eine kleine mentale Timeline für Ethereum geben. Die Entwicklungen um die Vereinheitlichung der L1 und L2-Systeme, die wir angesprochen haben, die werden so für Anfang 2027 angepeilt. Das heißt, wenn man jetzt ein bisschen überlegt, wie könnte die Timeline weiter aussehen, ETH-Stärke beginnt meistens ja ein bisschen davor, wenn der Markt dann anfängt, diese Entwicklung einzupreisen. Was Anleger in dieser Hinsicht sehen wollen, ist natürlich, dass die große Governance-Umstrukturierung, die jetzt stattfindet, also eine schlankere Ethereum Foundation und aggressivere kleine R&D-Labs, die daraus entstehen, Früchte trägt. Unter welchen Bedingungen, Stefan, siehst du eine Outperformance von ETH gegenüber Bitcoin bis Jahresende?
Also wir sehen ja aktuell eine leichte Outperformance, wir gucken auch gleich mal auf den Chart. Man sieht es ja am einfachsten daran, Ethereum handelt oberhalb der 50-Tage-Linie, Bitcoin kommt bisher nicht drüber. Insofern zeigt sich schon, da ging ein wenig was seit Monatsanfang. Ist Ethereum auch stärker gestiegen als Bitcoin. Optimalerweise kann Ethereum bei den Inflows in die ETFs, die hatte ich jetzt hier mal gerade aufgerufen. Ja, wir hatten acht Wochen an Outflows, wie wir hier sehen. Jetzt haben wir die zweite Woche an leichten Inflows hinter uns. Positiv ist da vielleicht, dass wir in der abgelaufenen Handelswoche bei Ethereum mit 105 Millionen US-Dollar mehr, also einen höheren Inflow gesehen haben, als bei Bitcoin tatsächlich. Da waren es noch 75 Millionen. Und da hat ja Ethereum Bitcoin eigentlich nach langer Zeit, kann man sagen, mal wieder übertrumpft. Und das, obwohl Ethereum, man muss uns sehr ins Verhältnis setzen, 105 zu 75, und das, obwohl Ethereum vom Market Cap her roundabout 6-mal kleiner ist als der Platzhirsch. Eine derartige Entwicklung ist dann aber auch, glaube ich, nötig für über einen längeren Zeitraum, weil das dürfte womöglich dann auch indizieren, dass institutionelle Investoren, und da rede ich nicht nur von Tom Lee, der wie ein Wahnsinniger jede Woche kauft, sondern auch andere tatsächlich mehr wieder Interesse an Ethereum haben könnten. Und das dürfte optimalerweise dem Altcoin nachhaltig Rückenwind verleihen und dann logischerweise auch den Better Place auf Ethereum, sei es eine Ethina, sei es vielleicht eine Chainlink oder so, die damit dann im Rückenwind irgendwie auch Gas geben können, weil wir wissen ganz klassisch, Ethereum Bullrun oder Ethereum Kursanstiege sind immer so ein bisschen stellvertretend dafür, dass Altcoin Season around the corner sein könnte, so ein bisschen.
Ja, also von Altcoin Season will ich jetzt gar nicht reden, aber um mich jetzt auch als Ethereum Bulle dahingehend zu outen, ich sehe da tatsächlich, es ist für mich plausibler, als es die Wall Street jetzt direkt wieder Interesse an Bitcoin findet. Insbesondere Bitcoin ist ja gerade so ein bisschen der stärkste Käufer ausgegangen und Michael Saylor, wo wir gerade drüber sprechen, hat vorhin wieder seine USD-Reserve aufgefüllt. Das ist jetzt, glaube ich, der neue Michael Saylor-Talk in unserem Podcast. Nicht hat Bitcoin gekauft, sondern hat in diesem Fall Strategy Shares oder
Strategy Shares tatsächlich im Umfang von 250 Millionen oder so wieder verkauft. Das heißt, er verwässert gerade seine eigene Aktie von seiner normalen, von der ursprünglichen MicroStrategy genannten Aktie. Also das finde ich auch schwierig, wenn ich jetzt MicroStrategy oder Strategy Investor wäre. Das nochmal am Rande.
Genau. Würde aber jetzt für mich heißen, vielleicht erstmal nicht viele große Milliardenkäufe von ihm zu erwarten in den nächsten Monaten und natürlich auch noch die Quantenrisiken, die ungeklärt bleiben, das aber eher langfristiger. Ich würde sagen, angesichts Ethereums ja sowieso schon starke institutionelle Basis ist das Argument zumindest aktuell für mich stärker. Aber wir gucken mal, was der Chart sagt. Und wir schauen hier konkret auf den ETH-BTC-Chart, denn darum soll es ja gehen. Was kannst du aktuell aus diesem lesen, was die ETH-These stützt oder dann doch vielleicht widerlegt?
Das ist übrigens jetzt hier mal der Wochenchart, damit man ein bisschen mehr Einblick hat. Ne? Wir sind, und das haben wir alle gesehen, wir sind deutlich abgestürzt. Und von dem letzten Hoch, wann war das, im August 25, sah es lange Zeit nicht gut aus. Jetzt kann man, ihr wisst, ich bin kein Fan von schrägen Linien, aber man kann im Endeffekt sagen, okay, wir haben diesen Trend der tieferen Hochs und tieferen Tiefs jetzt erstmal gebrochen, womöglich. Müssten dann hier ein bisschen höher laufen allerdings. Wenn ich jetzt aber in den Tageschart rübergehe, dann sehe ich das schon ganz gut, dass ich tatsächlich wir hier wieder höhere Hochs und höhere Tiefs bauen. Und wir sehen, dass diese Zone hier, die ja hier lange Support war, die wir hier dann aufgegeben haben, dann geretestet haben und wo wir nicht weiterkamen, 50-Tage-Linie zusätzlich als Resist war, die haben wir jetzt endlich rausgenommen, waren hier noch einmal abgeprallt, haben auch ein höheres Tief gemacht und hängen jetzt im Grunde genommen an der 200-Tage-Linie gerade. Und die 200-Tage-Linie, interessanterweise, war ja zuletzt im April und im März hier Resist. Und das bedeutet nichts anderes. Wir haben den Bereich hier, also grob um 0,0295 in Kombination, also horizontale Marke plus 200-Tage-Linie, die wir rausnehmen müssen. Können wir die zurückerobern und dann ein höheres Tief logischerweise in den Chartzimmern, haben wir durchaus eine Chance, dass wir diese, ich sag mal, in den Bereich dieser April-Hochs hier wieder laufen könnten. Und das wäre, das sieht dann immer nicht so viel aus, das wäre aber unter der Prämisse, dass Ethereum und Bitcoin irgendwo beide steigen, weil das jetzt Ethereum alleine steigt und Bitcoin fällt, glaube ich nicht, beide steigen im Dollarwert. Bedeutet aber, Ethereum könnte sehr wohl Bitcoin in der Folge, wenn beide zusammensteigen, nochmal so Pi mal Daumen 10% outperformen. Das ist so das erste Kursziel, was man ableiten kann. Schlicht und einfach, wenn ich in der Vergangenheit gucke, dann sehe ich, das war hier Resist, das war hier Support. Das war im Grunde, man sieht, hier war es die ganze Zeit Support, da waren wir durchgefallen. Insofern, das ist der Bereich, der jetzt erstmal zählt. Es bringt jetzt nichts perspektivisch schon unmittelbar wieder von Moon zu reden. Das sind erstmal die Ziele, relative Outperformance von vielleicht 10% von Ethereum gegenüber Bitcoin. Was ich nochmal mitgebracht habe, was ich recht interessant finde, wird, glaube ich, recht selten gechartet, um einfach mal zu sehen, wie schwach das Momentum bei Ethereum lange Zeit war und dass wir jetzt so ein bisschen tatsächlich an einem wichtigen Punkt stehen könnten. Und zwar habe ich mal Ethereum gegen den S&P 500. So, wir sehen, wir haben tatsächlich in 21, das war der letzte, ich nenne es mal richtige Bullrun, wie wir wissen, da ist Ethereum ja hochgeschossen damals, ich glaube 4.800 und ein paar zerquetschte Dollar. Da hat es den S&P logischerweise krass outperformed. Und dann haben wir im Grunde genommen ja zwischenzeitlich, ich sag mal, übergeordnet so eine Seitwärtsphase gebaut. Und dann ging es eigentlich seit August 25, da ging es steil bergab. Seitdem haben wir im Grunde genommen hier, haben wir easy peasy immer tiefe Hochs und tiefere Tiefs gemacht und sind im Endeffekt durch diesen wichtigen Bereich, diese Lows aus dem Juni 22 und November 22, die wir hier gemacht hatten, sind wir durchgefallen. Bedeutet, wir müssen, und das könnte dann darauf hindeuten, dass wir noch weiter Outperformance gegenüber dem größten weltweit größten Aktienindex sehen könnten. Wir müssten diesen Bereich hier um dieses Tief, da sind wir jetzt genau angeschlagen, dieses Februar-Tief hier bei 0,25, 0,26, da sind wir jetzt genau dran. Wenn ich dann im Wochenchart gucke, sehe ich, hier kommt die 20-Tage-Linie an, die ja auch mehrfach hier Resist war. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen diesen Bereich grob aktuell knapp Unterkante 0,026 und dann den Bereich 0,28. Also sprich, wenn wir diese Zone, die ja hier Support war, die dürfte jetzt und hier auch Support, die wird hier als Widerstand fungieren, nehmen wir die raus, haben wir sehr schnell eine Möglichkeit, dann hier eine Outperformance zu sehen. Und das würde bedeuten, dass durchaus wieder mehr Musik drin sein könnte in diesem ja lange Zeit verdroschenen Kryptomarkt, wo im Endeffekt alle gesagt haben, gut, dann gehe ich lieber in den S&P 500 und mache einfach konservativ, kaufe einen ETF auf den größten Index, habe eine Outperformance gegenüber Krypto, was will ich mehr, dass wir im Grunde genommen das wieder flippen können. Da hätte ich dann maximale Kursziel, dass wir irgendwo diese März-Hochs anlaufen und dann insbesondere diese andere Abrisskante, die immer wieder relevant war, sieht man in der Vergangenheit hier schon, selbst in Juli 21 war sie hier Support, dann war sie hier Support, dann ging es hier so drüber drunter, dann war sie hier die ganze Zeit Support im November, Dezember bis in den Januar rein, dann sind wir hier durchgecrashed. Hier kommt auch die 200-Wochen-Linie, das heißt so der Bereich um 0,43 wäre dann womögliches Anstiegsziel und das wären, wenn man das mal so sieht, immerhin mal 70% Outperformance gegenüber dem größten Index.
Ja, ich glaube, die beiden Charts, die sagen eigentlich im Prinzip auch aus, warum jetzt, sag ich mal, dieses schlechte Sentiment um Ethereum herrscht, ne? Also einmal die die Underperformance gegenüber Bitcoin, aber jetzt halt auch interessant, dass du das gezeigt hast gegen den SPY, was ja sozusagen die Benchmark ist für viele Leute, wenn sie investieren und Ethereum hier klar underperformed ein Asset, das da eigentlich exponentielles Wachstum aufweisen soll. Aber gut, vielleicht nochmal an der Stelle eure Meinung gefragt. Seht ihr in der zweiten Jahreshälfte mehr Potenzial für ETH oder bleibt Bitcoin der bestimmende Coin am Kryptomarkt? Schreibt es in die Kommentare oder gerne auch jetzt in den Chat. Eure Meinung würde uns da sehr interessieren. Wir machen jetzt einmal weiter mit dem Altcoin-Check. Wir haben keine Wünsche tatsächlich. Das heißt, du wirst
am Mittwoch wieder mehr zu tun haben. Wollte ich gerade sagen. Da habe ich am Mittwoch mehr zu tun.
Genau, deswegen gucken wir uns heute mal Pumpfern an. Wir wechseln einmal das Ökosystem, weil tatsächlich dieser Coin auch in aller Munde war. Der Token ist heute 20% im Plus. Roundabout Grund scheint ja die neue Meme-Coin-Aktivität auf Solana zu sein und auch Ansem, also der Influencer, der jetzt auch einen gleichnamigen Coin vor kurzem gelauncht hat, der hat wieder Pump gekauft. Der Hype nimmt also wieder so ein bisschen Fahrt auf. Aber, das gebe ich zu bedenken, der Pump deckt sich mit einem signifikanten Token-Unlock. Wir gucken hier einmal in den Chart. Du hast mich auch darauf hingewiesen, ein großer Token-Unlock, der war ja schon Anfang Juli. Jetzt steht ein weiterer an. Das ist so ein bisschen schwammig. Also hier laut Tokenomics kommen nochmal ordentliche Ladung an Token jetzt auf den Markt, würde ich nicht sagen. Wir werden freigeschaltet aus Ecosystem, Rewards und Community. Das ist alles so ein bisschen uneindeutig, was das genau bedeutet. Für mich heißt es einfach nur, dass so nochmal neue Incentives geschaffen werden, indem Token ausgegeben werden. Und das ist natürlich, wie wir wissen, dilutive. Und ja, wie du mich ja schon korrigiert hast, vor kurzem gab es erst diesen Team- und Early Investor Unlock. Das heißt, die Insider haben jetzt Token in der Hand, die sie verkaufen können. Und ja, ich habe mal bei Tokenomics nachgeschaut. Insgesamt waren es im Juli dann rund 24% des zirkulierenden Angebots, was hier freigeschaltet wurde. Das ist schon echt eine Menge. Mhm. Und da kommt ja natürlich ein kleiner Hype ganz gelegen, um möglicherweise in diese Liquidität Token abzuladen. Also laut Daten von Arkham, wir haben dann schon die On-Chain-Bestätigung, sind bereits mehr als 6 Millionen Dollar an Token über die Ladentheken gerutscht. Im Crypto-Space ist das ja alles bekannte Praxis und, sagen wir mal, Grauzone. Die Verkäufe haben in dem Ausmaß zwar auch keinen direkten Einfluss auf den Kurs, aber es ist gut möglich, dass im Hintergrund Kampagnen mit Calls, also Key Opinion Leaders, gestartet wurden, um eben dieses Narrativ zu pushen, Stichwort Ansem, und natürlich auch in diese Liquidität hinein zu verkaufen. Und wenn diese dann, also die Kampagnen, auslaufen und die Verkäufe durch sind, könnte der Kurs wieder deutlich nachgeben. Das gebe ich dann nur zu bedenken. Also Pump Fund ist ja sowieso so ein kurioser Fall. Hat eigentlich super starke Revenue Fundamentals. Also nochmal geguckt worden, annualisiert, verdient Pump Fund halb so viel wie Hyperliquid, das mitunter beste Token-Projekt, wenn man so will. Wird aber um mehr als das 50-fache unter Hyperliquid bewertet. Das ist also entweder enormes Aufholpotenzial, was der Coin hat oder der Token, oder der Markt preist hier einfach etwas ein, was die Fundamentals nicht hergeben. Manche sagen, es ist die Qualität der Revenues, also halt einfach, wenn keine Meme-Season ist, dann nimmt das Protokoll auch keine Einnahmen ein und viele Leute hatten eigentlich die Schnauze voll von Meme-Coins zuletzt. Oder es ist einfach auch die Vertrauenswürdigkeit des Teams, die sich ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben in den letzten Jahren. Also das könnte der Markt dann auch entsprechend veranlassen, Pump Fund unterzubewerten, schreibe ich einfach mal. Stefan, was sagt der Chart? Pump für dich eher ein fundamental lastiger Gem oder doch eher Casino-Coin?
Also persönlich, du hast doch gesagt, Pump hat durch seinen Buyback eigentlich durchaus Potenzial, wenn denn Meme-Season ist oder wenn die im Endeffekt dann auch Einnahmen haben, muss man sozusagen. Und ja, es gibt immer noch viele Trencher, wie man sie so nennt. Die waren jetzt erstmal auf Robin Hood rübergehupft. Dann hat Pump Fund auch tatsächlich, was die Meme-Umsätze angeht, sind deutlich zurückgegangen. Kumpel von mir, liebe Grüße Max, der ist extrem Trencher und selbst wenn der mir sagt, dass gerade nicht viel, oder in den letzten Wochen, Monate nicht wirklich viel los war beim Pump Fund, dann weiß ich schon, weil der wirklich sehr gut connected ist und der meinte, also das ist wirklich gerade ziemlich tot, der Mann, quasi der ganze Markt da. Und im Endeffekt, muss sich Pump Fund logischerweise gucken, dass wieder was passiert, dass Projekte gelauncht werden. Übrigens kann man auch Utility-Projekte auf Pump Fund launchen. Es müssen nicht immer nur Memes sein. Nur dafür braucht es halt irgendwie, ich sag mal, eine Art von Use Cases, dass man im Endeffekt jemand eine Idee hat, die man dann auch wieder umsetzen kann. Was allerdings viele regulären User, unter anderem ihn, auch so ein bisschen vergrätzt hat bei Pump Fund, ist, und damit haben die eigentlich auch zu kämpfen, wenn man so ein bisschen querliest, auch in den Gruppen, dass die die mehrfach angekündigten Airdrop nie durchgeführt haben. Die haben immer ganz früh gesagt, Leute, es wird einen großen Airdrop geben. Was haben die Leute gemacht? Sie haben gefarmt, also Volume Farming betrieben, um im Endeffekt dann auch dort, wie bei anderen erfolgreichen Airdrops aus der Vergangenheit, irgendwie was abzubekommen. Das Team hat scheinbar dann gesagt, oh nee, dann behalten wir lieber alles für uns selber und werden im Endeffekt nie einen Airdrop machen. Das kam überhaupt nicht gut an. Das nur mal so dazu. Also ein bisschen, wie es vielleicht gerade in der Pump-Fun-Blase bei den Anlegern so aussieht. Jetzt aber mal gerade rüber zum Chart. Immerhin, und ja, das mag nicht so viel heißen, wir sind jetzt interessanterweise an der 200-Tage-Linie. Und die 200-Tage-Linie, wie ihr wisst, ist zum Beispiel bei Bitcoin noch eine ganze Ecke entfernt, auch bei Ethereum noch eine ganze Ecke entfernt. Wohingehend Pump Fund jetzt immerhin seit dem Tief, wann war das, vor 3 Wochen, Pi mal Daumen, in der Spitze 80% zugelegt hat. Ja, das heißt noch nicht viel, bedeutet aber immerhin, wir sehen wieder so eine Art Aufwärtstrend, logischerweise auf der Oberseite 200-Tage-Linie hier um diese auch horizontalen Bereich, der im April jetzt zum Beispiel schon mal wichtig war, bedeutet 0,21 Cent Pi mal Daumen, wenn ich das jetzt richtig gezählt habe, ja. Die müssen rausgenommen werden, dann haben wir die Möglichkeit, in dieses Mai-Hoch rauszunehmen. Da drüber sehe ich tatsächlich ein ganzes Eckchen durchaus Platz, dass wir höher laufen könnten. Wichtig ist, glaube ich, und fangt nicht an, jetzt hier einfach reinzukaufen, rate ich von ab, persönlich, nur Financial Advice, aber wichtig wird es für Pamfan, dass sie diese Zone, die ja hier Support war, hier Support war, hier, hier, waren wir ganz kurz drunter, drüber, dann war es wieder hier Support, dann war es die ganze Zeit Support und dann im Endeffekt ging es hier im Juni einmal heftiger runter. Wer die Leute, die ein bisschen Charttechniker sind, sehen, oh, haben wir hier nicht gerade, hat der Stefan nicht gerade eine inverse SKS reingebaut, das ist womöglich das, was gerade zu sehen ist, lustigerweise, wenn man das jetzt hier so ansetzt und das ist dann normal immer quasi die Zielmarke, kann man ansetzen, oh Wunder, wo führt das Kursziel, der sogar dieser inversen SKS hin, wäre auf der Oberseite, wie gesagt, dieses Hoch vom 9.10. Mai. Das dürfte, selbst wenn wir durch die 200-Tage Linie durchgehen, das ist charttechnisch erstmal die Marke, die man aus mehreren Gründen erstmal als Kursziel sehen kann. Wichtig wird es, wie gesagt, dass dieser Bereich um 0,17 Cent, dass wir die halten, dass wir die per Tageswochenschluss weiterhin verteidigen können, weil dann würden wir perspektivisch, wie ihr hier seht, höhere Tiefs ausbilden. Selbst wenn wir hier nochmal zurückkommen, wäre ein höheres Tief, dann hätten wir quasi den Trend. Und dann optimalerweise, wenn sich ja der Gesamtmarkt mal wieder erholt, ein Stück weit und die Leute auch wieder gewillt sind, etwas mehr vielleicht dann auch zu riskieren, wäre eine Chance, dass wir hier perspektivisch höher laufen.
Alright, vielen Dank, Stefan. Und ich würde sagen, wir runden die Folge heute ab mit dem Wochenausblick. Ich sag mal, letzte Woche war sehr trubelig, sehr spannend. Diese Woche eher das Gegenteil, ne?
Ja, ist richtig. Ich werde mal gerade, so, jetzt komme ich sogar schon hier durcheinander. Wir haben in der Vorwoche, habt ihr mitbekommen, Inflationszahlen und Erzeugerpreise waren unter den Erwartungen. Dann haben wir alle gedacht, boah, super duper. Das ist ja die nächste, sozusagen, die nächste Raketenstufe für den klassischen Markt. Was haben wir gesehen? Es gab aber anhaltende Abverkäufe, insbesondere in dem ganzen AI-Sektor, will ich das mal nennen. Also Chip, Buden, Halbleitertitel etc. wurden ordentlich abverkauft. Und jetzt haben wir tatsächlich, also bisher hat es sozusagen nicht gezündet, obwohl die Inflationszahlen das erste Mal auf Monatsbasis tatsächlich seit Corona wieder deflationär waren. Also wir hatten im Monatsvergleich minus 0,4%. Da sieht man, wieder erwarten, damit hatte keiner gerechnet, aktuell sogar kurzfristig dann deflationäre Tendenzen. Kann auch wieder zurückzuführen sein, dass der Ölpreis deutlich runtergekommen war. Wie gesagt, die Daten sind immer nachgelagert. Jetzt wissen wir, der Ölpreis ist in den letzten Tagen auch gerade in der Vorwoche wieder hochgegangen im Zuge dieser Verschärfung der Situation im Iran-Konflikt. Also es kann dann auch mit den nächsten Zahlen für den Juli wieder alles Rolle rückwärts sein. Insgesamt in dieser Handelswoche, was die Wirtschaftsdaten angeht, starten wir ruhig. Dann haben wir nämlich erst am Donnerstag tatsächlich die erste Leitzinsentscheidung. Diesmal eine Woche ist die EZB vor der FED. Die FED ist, glaube ich, am 29., das heißt in 9 Tagen, also Mittwoch nächste Woche. Am Donnerstag jetzt die EZB mit der Leitzinsentscheidung. Da wird keine Veränderung erwartet. Schauen wir mal, nahezu zeitgleich haben wir dann noch Erstanträge auf Arbeitslosengeld. Und dann haben wir zum Wochenschluss, und da sieht man, wie wenig das ist, wenn ich das schon anführen muss, noch ein paar Absatzzahlen der neuen Immobilien aus dem US-Immobiliensektor. Deswegen blickt der Markt eher auf die US-Berichtssaison, die nimmt Fahrt auf. Letzte Woche waren die Banken dran, die hatten gute Zahlen. Netflix waren Zahlen, einer der ersten großen Tech-Unternehmen, die waren nicht gut. Jetzt haben wir dieser Woche Tesla, Alphabet und IBM, die alle am Mittwochabend präsentieren, nachbörslich. Also das wird, wir wissen, IBM hat im Vorhinein schon mal gesagt, oh, das sieht nicht gut aus. Was hat der Markt gemacht? Minus 25%, größter Kursabschlag jemals bei IBM, glaube ich, war es. Dann haben wir aber vor allen Dingen Alphabet, dürfte natürlich als einer der Mac 7 tatsächlich ein absolutes Schwergewicht dann ein Gefühl dafür geben, wie läuft es im Werbemarkt, wie läuft es vor allen Dingen mit dieser sozusagen, sehen die schon erste Effekte davon, dass die ganze Gemini-Geschichte, also ganze Investitionen in AI, spielen die sich in irgendeiner Weise schon aus, das wird man sehen. Und dann haben wir nachbörslich am Donnerstag, und ich glaube, da schauen viele drauf, der US-Chip-Produzent Intel, wer nämlich geguckt hat, Nvidia mal so ein bisschen außen vor, aber AMD ist in der Vorwoche hart unter die Räder gekommen, Marvel ist hart unter die Räder gekommen, ARM ist hart unter die Räder gekommen, die ganzen Chip, also sozusagen Speicherchip-Hersteller, Micron, SK Hynix, Samsung und so, da gab es teilweise, manche von denen stehen jetzt 40, 45% unter ihrem All-Time-High, was ja von vor nicht langer Zeit ausgebildet wurde. Insofern, da hat man dann vielleicht so ein bisschen Vorgeschmack dafür, wie die Umsatzentwicklungen bei den Halbleiteraktien im Endeffekt laufen. Ich denke mal, davon dürfte diese Woche womöglich dann geprägt sein.
Alles klar. Und damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Für alle, die sich noch etwas Verlängerung wünschen, gibt es die Telegram-Gruppe @BTC-Echo-Chat, wo ihr euch mit der Community zu den heutigen Themen, aber auch allen anderen, was euch in Krypto so beschäftigt, austauschen könnt. Nächstes Mal einschalten könnt ihr dann am Mittwoch um 12.30 Uhr, haben wir gerade schon gesagt, zu Stefans Live-Analyse, wo er sich eure Altcoin-Wünsche im Chart anschaut. Und außerdem hier noch der Hinweis, der Invest, der findet ganz normal regulär am Montag statt. Ich schätze diesmal dann auch wieder nicht live, sondern halt als Voraufzeichnung zu den üblichen Zeiten. Ansonsten bleibt nichts anderes übrig, als euch einen schönen Start in die Woche zu wünschen. Frohes Traden, macht's gut und bis nächste Woche.
Ja, bis Mittwoch, ihr Lieben.